Hallo, herzlich willkommen, Sahnehäubchen. Das ist euer Podcast über das Dies und Das aus der Welt der Pferde- und Hundeosteopathie, dem Mensch- und Mutti-Sein, der Gesundheit, vielleicht auch dem Garten. Ein Podcast für all diejenigen, die noch nicht genug Hirnsausen haben und die verrückten Ursache-Folgeketten nachhängen. Aber vor allen Dingen für diejenigen, die mich motiviert haben, Gedanken zu archivieren und zu vertonen. Für alle, die sich berieseln lassen mögen, ohne nachzuvollziehen, wo hat der Satz angefangen und wann hört er endlich wieder auf. Natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr, keine Garantie und keine Rücknahme, kein richtig und kein falsch. Viel Spaß beim Hören. Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer endlich nächsten Episode von Sahnehäubchen. Ich bin ganz live frisch dabei aus meinem Küchenstudio, sitze hier mit der altbekannten Tasse Kaffee. Irgendwann gleich wird die verräterische Kaffeemaschine ihren Dienst tun und mitten im Podcast ausgehen, weil ich jetzt vergessen habe, auf ihren Knopf zu drücken. Und ich glaube, ich habe über die Sommerpause einige Ideen aufgestaut. Versuche jetzt nicht in doppelter Geschwindigkeit zu sprechen, damit ihr euch das doppelt so schnell anhören könnt. Und gehe wieder heute mit mir selber ins Gespräch über Themen, die mich beschäftigt haben. Und eins dieser Themen, und das haue ich jetzt direkt hier auf den Tisch, in der Hoffnung, dass es euch allen gut geht, dass auch ihr alle einen guten, gedeihlichen, einen erfolgreichen, einen schönen, einen warmen, einen sonnigen und oder ergebnisreichen Sommer hinter euch liegen lassen könnt. Und so wie ich jetzt den Verfärbungen der Blätter, den von den Bäumen fallenden Äpfel, den Kastanien und allem zuseht, wie die Natur sich verändert. Und wahrscheinlich hat mich das jetzt auch so in die Küche getrieben und motiviert, das, was durch den Kopf geistert, auch zu Papier zu bringen, wollte ich fast sagen, zu Ton zu bringen und das aufzunehmen. Also hier herzlich willkommen, neuer Monolog mit Nonsens und Nicht-Nonsens oder auch Konsens oder was ist eigentlich das gegenteilige Wort von Nonsens? Sens, wahrscheinlich Sinn. Also kein Sinn und doch Sinn. Das macht ihr selber daraus. Ich rede ja hier sowieso vor mich hin. Ob ich jetzt hier mit der Kaffeekanne sitze oder ob ich dabei eine Schubkarre über den Hof schiebe, es fühlt sich einen ganz kleinen Hauch sinnvoller an, in dieses Mikrofon zu sprechen und zu hoffen, irgendjemanden da draußen wird es erfreuen, belustigen, zum Lachen, zum Schmunzeln, zum Nachdenken bringen oder auch einfach nur irgendjemandem wird es die Zeit vertreiben, die er im Auto oder mit der Mistgabel oder bei der Hausarbeit verbringt. Das Thema, das ich heute ins Mikrofon schleuder, ist eigentlich zweierlei, aus zweierlei Betrachtungsweisen. Wenn Therapeuten Pferde haben oder Hunde, Tiere, und wie gehen wir dann damit um? Das gibt nämlich jetzt zwei Betrachtungsmöglichkeiten, die ich da sehe. Hat auf der einen Seite der Therapeut immer die Verpflichtung, der perfekte Besitzer zu sein, weil er ja schließlich Therapeut ist? Und die andere Geschichte, die mir auch wie so ein ewig quälender Satz in den Ohren brummt, den ich schon gelernt habe, bevor ich überhaupt einen therapeutischen Job ergriffen hatte, dass Therapeuten und Ärzte ihre eigenen Familienangehörigen nicht behandeln können. Also kurzum, kann ich meine eigenen Pferde also nicht osteopathisch behandeln, weil dieses Dogma im Raum ist? Oder empfinde ich das selber auch so? Naja, und jetzt, für welches Thema entscheide ich mich zuerst? Wo sprechen wir zuerst? Wir, also ich, ihr ja nicht. Ihr müsst ja zuhören. Ihr könnt euch ja eure Antworten und eure eigenen Gedanken jetzt nur denken. Das ist das Problem an der Monologform, der ich euch jetzt hiermit wieder aussetze. Ich denke dazu Folgendes. Oder angefangen, ich nehme euch einfach mit in meine Gedankenkette, die damit gestartet hat, dass ich mir überlegt habe, wie cool wäre das, wenn ich meine Pferde auch in therapeutische Prozesse einbinden könnte? Sei es mit Menschen, die mit Problemfragen sich an mich wenden, so hinsichtlich eines Körpercoachings. Wie vielen Menschen würde es vielleicht gut tun, einfach mit mir zusammen auf dem Paddock zu sitzen und einfach da zu sein? Vielleicht ein paar Atemübungen zu machen und Zeit zu genießen und die Anwesenheit und die Macht der Pferde Einfluss auf unser Leben zu nehmen oder auf unser Klarsein, auf unseren Fokus, auf unsere Präsenz in der Gegenwart. Denn Pferde so als emotionale Wesen sind vor allen Dingen im Hier und Jetzt. Sie hängen nicht so irgendwie, was meine Großtante auf der Wiese irgendwann mal zu mir gewiehert hat. Das war echt richtig unfair und seitdem habe ich davongetragen und daher habe ich jetzt jene und diese Problematik und jene entwickelt. Und das ist ja nicht so ganz pferdische Sprache, wenn ich das richtig verstehe. Und das zeigt mir nur immer wieder, dass Pferde weder sich große Sorgen um das Morgen machen, noch zu sehr im Gestern festhängen. Auch wenn das nicht heißen kann, dass nicht auch Pferde Traumata, Ereignisse, Begebenheiten in sich tragen, die Einfluss auf ihr Leben nehmen, ein Leben lang. Das ist damit nicht gleichzeitig ausgesagt. Also es ist beides möglich. Ich nehme es aber trotzdem so wahr, auch wenn ich hier bei mir Pferde habe, die durchaus schon Dinge im Leben erlebt haben, die ich nicht gerne erlebt hätte, dann nehme ich trotzdem wahr, dass dieses Pferd im Hier und Jetzt sein Heu frisst und daneben zu sein und da dabei zu sein und einfach mit diesen Pferden zu sein, egal welcher Nutzung auch immer diese Pferde jetzt hier unterliegen. Also ihr hört schon raus, die Nutzung meiner Pferde hat ganz viel damit zu tun, einfach da zu sein und mich ihres Anblicks zu erfreuen. Aber das vielleicht auch nutzen zu können für andere Menschen, die sich keine Pferde leisten können, die diesen Zugang gar nicht haben, die auch nicht in ihrem Leben Reiter waren und auch nicht werden wollen, denen aber der Umgang mit Tieren wahnsinnig gut täte und sie vielleicht beflügeln oder ein Stück mehr Energie für ihren Weg der Heilung oder der Selbstfindung irgendwie geben würde. Und in diesen Gedanken jetzt im Sommer, in denen ich mir schon überlegt habe, boah, wo könnte ich denn da vielleicht auch eine Wellnessliege aufstellen, dass wir die Pferde mit ins Boot holen und mit in die Behandlung bitten oder ihre Präsenz mehr nutzen und auch den Kontakt zu Pferden zu nutzen und anderen Menschen das zu ermöglichen, hat mich tatsächlich vor diese bahnbrechende Frage gestellt, sind wir überhaupt vorzeigbar? Also ich bin ja Pferdetherapeutin, sind meine Pferde jetzt einer Pferdetherapeutin würdig vorzeigbar? Was für ein Stress! Ich habe hinterher gedacht, naja, ich kenne auch viele selbstständig arbeitende Pferdeosteopathen, die mal irgendwann ein Pferd hatten, das ist dann verstorben und danach hatten sie nie wieder eins. Vielleicht haben sie dann Kinder bekommen, sich selbstständig gemacht und, und. Aber irgendwie hatte ich auch bei manchen den Eindruck, diese Hemmschwelle, jetzt nochmal aus der neuen Perspektive mit mehr Erfahrung als Therapeut sich ein Pferd zuzulegen und zu wissen, du hast vielleicht nicht deinen eigenen Stall und läufst da auch auf einer Stallgasse, im schlimmsten Fall vielleicht noch mit einem anderen Therapeuten, der da auch sein Pferd stehen hat oder jemandem, der auch kein Pferd hat oder der kein Pferd hat und da ein- und ausgeht und läuft täglich da diesen Spießrutenblick von, was füttert sie ihr Pferd, wie hält sie ihr Pferd, wie bewegt sie ihr Pferd, was sagt sie zu ihrem Pferd, wie fasst sie ihr Pferd an, wie managt sie das, was kriegt das für eine Decke, wie verlädt sie ihr Pferd, welcher Tierarzt kommt dazu, was macht sie für therapeutische Intervention und was hätte der ganze Rest der Stallgasse zu all diesen Themen noch beizutragen und zu sagen. Ähnlich wie ich euch das ja mal in einer ist schon ewig her Folge mit dem Spießrutenlauf auf der Gassi-Runde berichtet hatte, ist ja auch so eine Stallgasse durchaus ein Medium, gespickt mit Fehlinformationen, mit Meinungen, die wir eigentlich gar nicht erbeten hatten, mit Ansichten, Dogmen, Mythen, haben wir aber immer schon so gemacht und so weiter und vor allen Dingen ein Medium voll Neid. Und da kann ich gut nachvollziehen, dass sich einige Therapeuten gar nicht mehr diesem Medium aussetzen, weil das bedeutet, immer voll an der Kante zu sein, mit der Leistbarkeit und irgendwann auch quasi den Vorhang zu enthüllen und sagen zu müssen, ich bin zwar Therapeutin und vielleicht auch eine bestmögliche, also möglichst gute, ich gebe mir wirklich richtig viel Mühe und bei meinem eigenen Pferd habe ich versagt. Können wir überhaupt versagen? Nächste Frage. Und was ist das überhaupt für ein hohes Schild, was wir da so quasi an die Wand tapezieren? Zu glauben, Therapeutenpferde müssten immer gesund sein und denen geht es auch immer gut. Allerdings sind auch mir schon diese Slogans viele, viele Male entgegengesprochen. Manche Menschen sehen dann meine Pferde vielleicht nur darüber hinweg oder haben sie überhaupt noch nie in ihrem Leben gesehen und sagen, ach, boah, zu dir würde ich mein Pferd sofort bringen, da haben die Pferde es ja gut. Ja, stimmt das? Bin ich nicht auch ein Mensch voller Probleme und Eigenschaften, die sowohl positiv als auch negativ sein können? Bin ich nicht auch jemand, der Fehler machen wird, darf, kann, muss, weil das einfach zum Leben dazugehört? Oder werde ich ab jetzt einfach durch das äußere Ansehen dazu motiviert und getriggert, der perfekte Pferdebesitzer zu werden, um damit dann vielleicht auch meinen Pferden gar nicht mehr den Raum und die Luft zum Atmen zu ermöglichen? Also was ich damit vor allen Dingen sagen will, diese Fragestellung hat mich sehr beschäftigt. Bislang hatte ich die gar nicht so, weil meine Pferde sind ja hier hinter meiner Küchentür von der Öffentlichkeit verschlossen und ferngehalten. Und natürlich mache ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, natürlich mache ich hier Fehler am Fließband. Lass ein Gatter offen, das ich nicht hätte auflassen sollen. Hab die Badewanne irgendwie gestern nicht sauber gemacht. Hab das Heu nicht rationiert abgehoben. Hab vielleicht die Hufe einen Tag zu spät geraspelt. Hab meine Pferde schon 4 Wochen lang nicht geputzt. Ich könnte jetzt hier stundenlang so weitermachen und aufzählen, was mich vielleicht vom perfekten Besitzer trennt. Also muss ich jetzt mich erstmal fragen, darf ich jetzt überhaupt Pferde halten, wenn ich das alles schon bewusst so unperfekt mache, wo ich doch schon sehe, wo die Fehler und wo die Mängel sind? Und muss ich das der Öffentlichkeit zugänglich machen und immer zeigen, wie gut ich das alles mache, weil ich ja auch schließlich Therapeutin bin? Und da muss ich natürlich ganz klar sagen, ich für mich, ihr dürft wieder wie immer eine völlig andere Meinung dazu haben, ich für mich habe weder den Anspruch, das perfekt zu machen, weil ich Therapeutin bin, sondern ich habe den Anspruch, das möglichst gut zu machen, weil ich meine Pferde mag. Ob die dann jemand anderem gefallen oder 5 Leute kommen würden und sagen, ich würde das aber so und aber so und aber so machen, steht dann ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber aus der Angst heraus, kritisiert zu werden oder als Aushängeschild denunziert, negativ zerrissen zu werden, gar keine Pferde zu haben, kann ja auch keine Lösung sein für jemanden, der sehr gerne mit Pferden gemeinsam ist und der auch in einem eigenen Pferd die Verbindung sucht und braucht, um es mit dem eigenen Pferd so zu machen, wie ich es für richtig, in Anführungsstrichen, oder auch vor allen Dingen für stimmig halte, wie es für mich und das Pferd gut ist. Bedeutet zum Beispiel bei mir, ich habe eine ganze Zeit lang wirklich nicht gerne gehabt, wenn fremde Menschen nach meinen Pferden geguckt haben, weil ich immer das Gefühl hatte, gleich sagt jemand, was machst du denn mit denen? Ja, nix. Also rein- und rausbringen, bürsten, Hufe kratzen, Heu versorgen, streicheln, kurz mal drauf sitzen, wenn überhaupt, und wieder gehen. Ja, also und jetzt irgendwie arbeiten? Naja, nix. Weil vielleicht ist der Hintergrund so, dass ich hier nur unreitbare Pferde habe. Das hat mich ehrlich gesagt dann noch nie jemand gefragt. Manche sagen dann, ja, ist das nicht ein bisschen schade? Hast du die nicht zum Reiten gekauft? Doch, aber dann hat sich rausgestellt, dass die vielleicht gar nicht geritten werden wollten oder konnten. Ist doch auch okay. Denn wenn ich jetzt sagen würde, was hat der denn, dass du nicht reitest? Sagte jemand. Dann habe ich gesagt, nix. Was soll er denn haben? Ein Sehnenschaden oder so? Nein, nicht, dass ich wüsste. Lahmt er denn? Nein, tut er auch nicht. Ja, aber dann könntest du ja reiten. Ja, könnte ich, will ich aber vielleicht nicht. Also habe ich auch als Therapeutin die Verpflichtung, einen Sinn mit meinem Pferd zu erfüllen, der darin liegt, dass ich das in Reitbarkeit, Lektionen, Vorzeigbarkeit, Trainings, Fortschritten und Ähnlichem messen kann. Ich hatte mir schon ein paar Mal überlegt, ob ich nicht auch einfach sagen kann, ja, ich habe hier nur so Schutt- und Asche-Pferde, haben alle ganz hochgradige Sehnenschäden, alle unreitbar. Dann hätte ich meine Ruhe und alle würden sich freuen und sagen, ist ja gut, dass die, ist ja nett von dir, ist ja gut, dass die bei dir sind, da, bei dir haben sie es aber gut. Dann denke ich manchmal, ich würde mal eben kurz meine Pferde fragen gehen, ob die das bei mir immer gut haben. Weil was versteht schon so ein Pferd unter gut haben? Also wollen wir jetzt nicht weiter ausbreiten, primär optimale Haltungsbedingungen, frisches Wasser, Luft, Licht, Liebe, laufen können. Dann ist ja schon relativ viel für ein Pferd erfüllt, wenn die Futterqualität und die Futterrationierung auch noch stimmt. Wann hat es ein Pferd schon gut? Und wann ist der Besitzer der Optimale oder der Richtige? Ein Stück weit zählt doch dann für mich immer die Stimmung. Ist die Stimmung gut? Kommen meine Pferde gerne, wenn ich komme? Oder denken die, oh nee, die Alte kommt schon wieder. Die hat bestimmt schon wieder hinter ihrem Rücken eine Trense versteckt. Ich bin da mal weg. Tschüss. Ciao. Mit V. Kakao. So denken ja manche Pferde auch. Und auch durchaus meine Pferde haben hier in Zeiten so gedacht, als sie noch nicht sicher waren. Nicht sicher waren, was ist mein Anspruch? Was wollen sie? Was für ein Muster biete ich denen an, in das sie vielleicht nicht passen können? Nicht nur, dass sie da nicht reinpassen wollen, vielleicht könnten sie auch einfach nicht da reinpassen. Das sind alles Überlegungen und Gedanken, die häufig ja gar nicht in der Frage impliziert sind, wie, was machst du denn so mit deinen Pferden? Boah, 5 Stück ist aber auch ganz schön viel. Reitest du die denn immer alle? Nö. Also gut, 2 Mini-Shettis werden ja per se eh nicht geritten. Und dann kommt auch da die Frage, machst du denn mit deinen allen immer was? Das ist ja auch ganz schön Stress. Ja und nein. Ich zum Beispiel mag Stallarbeit. Das ist also kein Stress, sondern Stressabbau für mich. Und stressen tut mich das. Und das war interessant für mich jetzt so in dieser Gesamtentwicklungsphase über den Sommer, in der ich mir überlegt habe, dass meine Pferde gute Partner in der Therapie sein könnten. Oder dass ich das gerne Menschen anbieten würde und meinen Pferden anbieten würde, auch da ihre Fähigkeiten als Kartenspieler auf den Tisch zu legen, dass ich mich dann gefragt habe, ja, aber was, wenn dann alle genau hingucken und lauter Fehler an meinen Pferden sehen und nicht nur, ich meine, Gebäudefehler, mit denen sind sie ja vielleicht geboren, da kann ja nun mal keiner was dafür, kann man allenfalls sagen, hä, du bist doch Therapeutin, wie konntest du dir denn so ein fehlerhaftes Pferd zulegen? Das habe ich ja schon bei unserem Hund gesagt. Ihr kennt vielleicht die Episode, in der ich dann eben gesagt habe, naja, wir haben ja auch ein Pony hier. Das nehme ich jetzt mal als Beispiel. Das haben wir gekauft mit dem absolut und vollem Wissen und Bewusstsein, dass dieses Pony koppt und einen krassen Spatt im rechten Sprunggelenk hat. Und auch den schon mit 5 Jahren. So, da haben wir ihn auch gekauft. Also durch den TÜV im Prinzip durchgefallen mit einer wahnsinnigen Spattbildung im rechten Sprunggelenk. Zustand nach Verletzung. Das ist kein Pony, das röntgenologisch durch den TÜV gewunken werden kann und dementsprechend nicht zum Kauf empfohlen. Jetzt haben wir dieses Pony volles Bewusstsein darüber, Koppen, Spatt, wer weiß was noch, übernommen. Und dann kommt wieder diese Idee von vielen, naja, aber warum hast du den denn gekauft? Was witzig ist, denn ich habe mich noch nie beschwert. Ich bin noch nirgendwo hingegangen und habe gejammert, oh, unser Pony, das humpelt ab und zu bei Wetterwechseln und hier und da. Und na, wir können da nie mit zum Turnier fahren und das ist so schade und überhaupt. Und ich habe mich noch nie beschwert. Das ist das Witzige daran, denn ich wusste ja um all diese Dinge. Und doch glauben viele Menschen direkt Code zu kommentieren, oh, das ist ja blöd, habt ihr das vorher nicht gewusst? So soll doch jemand anders das Pferd kaufen und nicht meine Bekannte, die Irina. Die hat sich schon wieder ein lahmes Pferd zugelegt irgendwie. Irgendwie muss die doch auch mal anfangen, gesunde Pferde zu kaufen. Keine Sorge, ich kaufe überhaupt nicht bewusst Pferde, sondern irgendwie finden wir uns dann und dann gibt es hier vielleicht einen Platz am Hof und die Herde ist jetzt sowieso rund, ist alles gut. Aber die Idee ist schon irgendwie witzig dahinter, wenn jeder die Probleme nur turft, dann ist das so wie mit dem Müll und dem Schrott und den großen Elektrogeräten, die wir jetzt alle irgendwohin verschiffen, damit wir die in Deutschland nicht sehen und dann sagen wir leben hier wahnsinnig umweltfreundlich. Die Probleme sind halt einfach auf einen anderen Kontinent geschifft worden, aber so what, das geht mich ja nichts an, denn hinter meinem Gartenzaun sehe ich das Problem ja nicht mehr. Und gleicherlei ist es ja so, ein Lebewesen, das irgendwie durch Pech, Unfall, menschliches Verschulden oder auch andere Lebensumstände irgendwie verkrüppelt wurde oder dessen Lebenslauf eine ungünstige Wendung genommen hat. Das ist ein Problem in dem Fall. Aber dieses Problem muss ja irgendwo hin. Also irgendjemand muss doch das Problem nehmen. Es ist ja in der Welt. Und dann die Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, ich sehe das nicht. Keine Sorge, ich bin nicht Mutter Teresa. Ich bin nicht für alle kränkelnden Pferde in dieser Welt zuständig. Aber wenn doch das Pony das Herz anspricht, gibt es für mich keinen Grund zu sagen, nee, der hat ja einen Befund und der ist nicht makellos. Deswegen nehmen wir den nicht aus Prinzip, weil wir kaufen nur gesunde Pferde. Die können dann ja übermorgen bei uns auf der Weide verunfallen. Dann haben wir die Quittung dafür bekommen, weil ein gesundes Pferd zu kaufen heißt ja nicht, dass das nicht im eigenen Stall auch krank werden oder verunfallen kann. Also kann ich dieses Problem Berg verschieben nicht ganz nachvollziehen. und sehe das ein bisschen pragmatischer und denke, das Problem ist eh in der Welt. Und da wir ja, wie ihr raushört, sehr wenig von den werden wollen, außer unser Herz erfreuen zu lassen und sie bei uns zu haben, und das ist so der größte Sport, den wir mit ihnen treiben, ist es, denke ich, dann auch total in Ordnung, ein Pony zu übernehmen, das nicht den Idealen eines Sporttauge-Nutzungs- oder Reitponys dient, wenn eben das richtig gemanagt wird und ich jetzt nicht plötzlich eine Kehrtwendung hinlege und sage, Töchterlein, schwing die Hufe ab, jetzt fährst du 5-mal die Woche zum Reitunterricht und wir machen doch noch ein A-Springpony aus dir und deinem Pony. Aber das wird hier wahrscheinlich nicht passieren, da friert mutmaßlich eher die Hölle zu. Und nichtsdestotrotz sind das Gedanken, wenn Sprüche kommen in diese Richtung, die mich dazu ein bisschen dann moderiert haben, darüber nachzudenken, will ich das, dass alle immer kritische Blicke auf meine Pferde werfen und dann den Hof verlassen mit dem Gedanken, komisch, das Großpferd von der hat da echt eine echte, richtige Trageerschöpfung, so wie der da steht. Da müsste die mal viel mehr Bodenarbeit und Gymnastik machen und dann müsste die dies und dann müsste die das. Also Fakt ist, auch wenn wir Therapeuten sind, haben wir keinen Anspruch darauf, das perfekte Pferd zu haben. Denn was wir vielleicht auch meinen Pferden und auch vielen anderen Pferden nicht ansehen, ist die Liebesmühe und die Arbeit, die dahinter steht, dass dieses Pferd so bestmöglich dasteht, wie es da steht. Und das geht auch ganz normalen Pferdebesitzern so, die nicht Therapeuten sind, dass du Probleme siehst, aber nicht sehen kannst, wie viel schlechter, wie viel ungünstiger das Pferd vielleicht noch vor 2 Jahren auf seinen Hufen, in seiner Statik, in seinem Fellglanz oder überhaupt in seinem gesamten Erscheinungsbild dastand. Das ist etwas, das wir leicht sagen können, oh, da steht aber ganz schön krumm und schief da oder ei, 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 da müssen wir mal die Hufe auch mal wieder und so weiter. Das ist ja was, was schnell mal eben rausrutscht und purzelt und nie berücksichtigt, das ist Stand jetzt, wie war es denn vor einem Jahr, vor 2, wie sah das Pferd aus, als das irgendjemand vom Händler mitgenommen hat oder wie sah das. Und kann natürlich auch total umgekehrt sein. Auch die Fälle haben wir schon erlebt. Das kommt ein Pferd irgendwo hin, sieht aus wie Hochglanz Porsche und ein Jahr später kann man das Pferd nicht wiedererkennen, ist ineinander gefallen, stumpfes Fell, hängt durch, zieht ein Bein hinter sich her oder. Trüber, matter Blick, auch das kann natürlich passieren. Es sind immer Veränderungen in alle Richtungen möglich. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Fragestellung. Muss ich als Therapeut der perfekte Besitzer sein? Nein, meine Antwort. Auch hier gibt's, wie ihr das ja schon gewohnt seid, kein richtig und kein falsch. Ich kann immer nur jeden Tag mein Bestmöglichstes geben und dieses Bestmöglichste hat manchmal sowas wie Blackbox-Löcher, in denen ich ins Fettnäpfchen trete und Dinge falsch mache, weil ich ja auch ein Mensch bin und Therapeuten nicht heilig sind und nicht wie Meister vom Himmel gefallen sind und weil auch Therapeuten zur gleichen Kloschüssel rennen und mit dem gleichen Wasser kochen und auch für Therapeuten der Tag nur 24 Stunden, 7 Tage die Woche hat. Und das lässt uns alle nur Mensch sein und daher glaube ich, dieses Anspruchsdenken von Mitmenschen an Therapeuten, die auch Pferdebesitzer sind insbesondere oder Hundebesitzer, das ist wahnsinnig hoch gesteckt und ein Stückchen möchte ich jetzt wirklich mit dieser Episode dazu beitragen, dass alle ein wenig milder mit sich und diesem Thema umgehen dürfen. In meinen Gedanken wird es auch dazu führen, dass ich über dieses Ausbrüten, dieses Gedankenguts über den Sommer. Da ist sie, die verräterische Küchenmaschine. Lasst euch nicht davon stören. Ich hoffe, das Mikrofon puffert das ein bisschen weg als Hintergrundgeräusch. Und nochmal zurück zu dem Thema, was ich jetzt gerade. Ich lasse das mal eben kurz laufen. Das beeinflusst irgendwie mein Gehirn, weil ich glaube, ganz in meinem tiefen Unterbewusstsein hätte ich jetzt eigentlich, nein, bleib an, ich wollte noch Kaffee trinken. Das war jetzt, glaube ich, nur mein Unterbewusstsein. Deswegen konnte ich einfach nicht weiterdenken. Die Tasse mit dem Kaffee steht nämlich vor mir und ist schon kalt. So, jetzt nochmal zurück zum Thema. Also, muss ich der perfekte Besitzer sein? Und für mich hat diese Fragestellung und das sich öffnen für dieses Thema, weil immer mal wieder im Kürbis- und Mandala-Beet stehen über den Sommer, habe ich mich diese Frage gefragt und mich vor allen Dingen auch gefragt, komm doch mal zu Potte. Warum erweiterst du nicht das Paddock, dass du da mal eine Wellnessliege reinstellen kannst und bei schönem Wetter Menschen, die dafür offen sind, mit aufs Paddock nimmst und mit Pferdekontakt in Behandlung und Berührung gehst? Aber ich war da irgendwie ein bisschen schneckig unterwegs und ich habe ein bisschen gebraucht, um so diese Gardinenschichten davor wegzuschieben, warum ich das nicht einfach umsetze, sodass schon ein paar Menschen diesen Sommer davon hätten profitieren können. Und ich glaube, ein großer Berg, Verhinderungsberg, war eben der, dass ich dachte, da musst du hier immer alles perfekt haben. Also es fängt ja dann nicht nur mit der Pferdehaltung und der, wie die aussehen, muss ich die dann eigentlich jeden Tag putzen? Und überhaupt irgendwie, der Weg dahin muss dann ja ordentlich und sauber sein. Und keine Ahnung, plötzlich war so ein riesen Anspruchsdenken, ein gefühltes, tief unterbewusst tatsächlich, witzigerweise. Ich habe, wie gesagt, einige Anläufe gebraucht, um rauszufinden, warum ich da so blocke und bocke, obwohl ich die Idee selber so gut finde. Und das ist ja irgendwie schade. Und ich glaube auch, wie gesagt, nochmal zurück zu dem Punkt, dass ich denke, es gibt ganz viele Menschen, die aufgrund des im Raum wabernden Anspruchsdenkens, das mir immer und wieder entgegenkommt. Oh, manche auch, die meine Pferde streichen, sagen, oh, du hast es gut, ne? Bei Irina möchte ich auch wohnen, da wäre ich auch gern Pferd. Und ich gucke dann mein Pferd immer an und denke, echt, kannst du mal kurz eine andere Antwort geben und sagen, wir kochen alle nur mit Wasser, wir sind alle Schulter an Schulter. Ich gehe auf meinen Hof nicht als Therapeutin, sondern als Mensch, als ganz stinknormaler Mensch, der auch irgendeinen anderen Beruf hätte wählen können und der überhaupt gar keinen Anspruch hat, meine eigene kleine Pferdewelt und meine Bubble da draußen auf dem Paddock, die kleine Herde, die Familien, die Pferdefamilie, die ich da so habe, diese bunte, die tagtäglich zu optimieren. Also das ist etwas, wobei ich mich manchmal erwische, schon nahezu, sagen wir mal, eine Intoleranz zu entwickeln. Es ist in diesem Fall nicht Sorbit und auch nicht Gluten, sondern ich habe so eine Art Optimierungsintoleranz. Ich hoffe nicht, dass sie sich zur Allergie entwickelt, dass ich auch wirklich, ist ja eh schon ein Lebensmotto schon immer von mir gewesen, 9 auch mal gerade sein lassen, fällt natürlich Menschen, die so schlecht in Mathe sind wie ich, unglaublich leicht. Aber ich könnte auch für alle Mathematiker hier im Raum sagen, lass doch die Kirche mal im Dorf. Und ungenau wird es zwar meistens von alleine, aber manchmal ist ungenau ja auch ganz gut und findet auch neue Trampelpfade und Möglichkeiten und bietet auch ein Potpourri von Entwicklungspotenzial. Und diesem Optimierungswahn zu trotzen und sich damit auch vielleicht noch zu übertreffen und zu überbieten und immer best of geben zu müssen und immer best zu sein. Und davon habe ich mich getrennt, schon vor langen Jahren. Aber das habe ich ja mit mir selber ausgemacht, da meine Pferde ja nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Und so muss ich jetzt tatsächlich sagen, ist mir das Thema nochmal, wie gesagt, frisch aufgequalmt, als ich gedacht habe, ja, warum nicht? Warum kann ich meine Pferde nicht als gewinnbringendes Kapital, als Anlage in eine Behandlung nutzen, von der Menschen einfach von der Anwesenheit, von der Aura, von der Ausstrahlung, von der Energie der Pferde profitieren können, ohne sie zu nutzen im herkömmlichen Sinne, also ohne darauf rumzuziehen, ohne irgendwie einen Benefit, der irgendwas, so ich gebe dir jetzt Heu und du gibst mir eine Reitstunde, ohne so eine Art Gegenleistung, ein freiwilliges Angebot. Kann ja auch sein, dass die Pferde denken, oh nee, da machen wir nicht mit, da stelle ich mich gar nicht hin an diese Wellnessliege, bin ich gar nicht einverstanden, weil ich habe Hunger und dein Heunetz heute Morgen war irgendwie viel zu locker gestopft. Kannst du jetzt mal ein Heunetz bringen, aber jetzt hier nicht mit einer anderen Tante aufs Paddock kommen und die uns dann auch noch auf den Kopf tätscheln will und wir wollen das gar nicht. Das kann ja auch sein, aber das ist ja das Gute, in so einem Konzept haben ja die Pferde Mitspracherecht. Das sind natürlich irgendwie Ideen, bei der ich jetzt auch nochmal zurück für euch pferdebesitzenden Therapeuten da draußen nochmal ein Schwert für euch durch die Wildnis schlagen möchte. Und meine Meinung definitiv so lautet, nein, wenn jemand ein eigenes Pferd besitzt, das er liebt, das er hegt, pflegt, sich kümmert und versucht, alle Bedürfnisse des Pferdes zu decken, dann gibt es in keinerlei Instanz das Recht, von jemandem einzufordern, dass das Pferd das beste gemanagte, das beste behandelste und das beste funktionierende Pferd auf der Stallgasse ist. Einen therapeutischen Besitzer zu haben, bedeutet nicht gleich, dass ich aus dem Pferd ein Rennpferd mache, geschweige denn überhaupt aus einem Esel sozusagen ein Rennpferd. Und es bedeutet nicht, dass der Therapeut bis an den Nimmerleinstag an diesem Pferd durch Behandlungsgriffe, Techniken, Interventionen so optimieren kann, dass es das beste Pferd ever wird. Ziel darf natürlich sein, dem Pferd zu helfen, die bestmöglichste Version von sich selbst zu sein. Aber das heißt nicht, dass ich im Umkehrschluss täglich an meinem Pferd rumschraube, um durch mehr Therapie, mehr Benefit, mehr Gesundheit, mehr Leistung aus diesem Pferd quetschen zu können. Und ich auch ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass Pferde auch dringend Zeit brauchen, Pferd zu sein und nicht nur diesen Will to Please, dem Menschen to Please, auszunutzen und in ein bestimmtes Förmchen zu passen, wie ein guter Therapeutenbesitz zu sein und sich bestmöglich zu präsentieren. Denn da nehme ich manchmal wahr, dass das Pferde unglaublich stresst, vor allen Dingen, weil Pferde vielleicht geschichtsmäßig oder gebäudetechnisch oder einfach auch genetisch bedingt oder krankheitsbedingt diesem Förmchen sich immer weiter verbessern zu lassen, weil der Besitzer Therapeut ist, gar nicht entsprechen können. Und dann ist auch wieder ein Elefant im Raum der Nicht-Erfüllbarkeit, Stress und gleichzeitig auch das Gefühl, dass für ein Pferd etwas vielleicht, also ich fühl nicht wie ein Pferd, aber meine Interpretation dessen, dass es ich mir nachvollziehen oder verstehen könnte, dass es sich für ein Pferd ein bisschen dumm anfühlt, abends immer mit dem Gefühl verlassen zu werden, wenn dem so ein Besitzer abrauscht. Ich habe das Förmchen heute nicht erfüllt. Ich habe nicht gepasst. Ich war nicht gut genug an der Stelle. Ich habe gut genug zwar Lektionen gemacht, aber ich habe nicht gut genug in die Ansprüche meines Besitzers mich hineingepasst. Ich wusste nicht wie. Ich hatte dafür kein Konzept. Ich merke nur, es bleibt zurück ein etwas schales oder fades Gefühl, so ein bisschen ein Nachgeschmack, der danach schmeckt wie: Mein Besitzer ist nicht ganz glücklich gefahren heute. Er war mit mir nicht im Reinen, weil ich scheine irgendwas nicht gut genug gemacht zu haben. Ich habe seine Bedürfnisse nicht verstanden und erfüllt. Ich bin nicht gut genug gewesen an diesem Tag. Und Pferde, die nicht gesund sind und Pferde, die in Förmchen nicht passen, vermitteln mir oft das Gefühl, dass sie nicht gut genug waren an diesem Tag. Dass sie sich Mühe geben, aber dass sie das Bedürfnis des Besitzers, das nicht immer zwangsläufig eine Lektion in der Reitbahn oder so erfüllt, sondern vielleicht auch ein zwischenpferdisch-menschliches Gefühl, dass das nicht erfüllt wurde. Weil der Besitzer hat sich möglicherweise so daran gehängt, dieses Pferd zu optimieren und so auch an seiner Gesundheit zu polieren und daran so rumzuschrauben über finanzielle Möglichkeiten, über tierärztliche Interventionen, über das 38. Zusatzpülverchen, über das 25. Sattelpolster, dann die dritte Reitlehrerin, der neue Hufbeschlag, die neue Abschwitzdecke, das schick Maß, Halfter und Co. Da hat der Besitzer ja auch ein Mordsding irgendwie gemacht, um es seinem Pferd gut gehen zu lassen. Und es ist schon dann so, die Außenwelt darf maximal daran teilhaben, dass alles dafür gemacht wird, dass es diesem Pferd gut geht, dass dem Pferd hier der Himmel auf Erden bereitet wird. Nur hat vielleicht niemand das Pferd gefragt, ob es das ist, was seine Bedürfnisse deckt. Vielleicht wäre dieses Pferd sehr einfach mit Heu und guter Haltung und den typischen Faktoren schon ganz viel zufrieden gewesen. Es wäre vielleicht auch ganz viel zufrieden gewesen, zwischendurch auch sich nicht so stark konzentrieren zu müssen, was will denn jetzt dieser Mensch von mir, genau, was soll ich jetzt eigentlich erfüllen und auch Pferd zu sein. Und möglicherweise ist das, was uns ja mit Pferden so berührt, ist das Thema der Herzebene, die Herzlichkeit, eine Stimmung, die im Raum sein kann. Wir wissen, das ist kein Nonsens und schon gar nichts, was ihr hier bei mir zum ersten Mal hört, dass das Pferd einen mathematisch messbaren magnetischen Raum um sich herum hat, den wir auch das mathematisch berechenbare Herzfeld nennen. Also elektrisch-magnetische Strahlung, die über das elektrische Herzfeld, physiologische Herzfeld eines Pferdes ausgesendet wird, das um ein Vielfaches größer ist als das eines Menschen und das sehr sende- und empfangsbereit ist. Und wenn dieses Sende-Empfänger-Ding irgendwie gestört ist, weil die Bedürfnisse von dem einen nicht mit den Bedürfnissen des anderen übereinstimmen, das Pferd aber sehr wohl merkt, der Besitzer macht und tut und rödelt, optimiert und schmeißt sich in Umkosten, um dann zu sagen, ich habe schon alles gemacht und nichts wird besser, spürt er auch immer die Negativität und das Unglück und die Nichtzufriedenheit und auch dieses Gefühl von Stress. Und so glaube ich auch, dass Besitzer, das trifft ja jetzt hier gar nicht auf alle zu und auf euch bestimmt gar nicht, aber Nuancen davon habe ich ja auch bei mir identifiziert und erwischt, die Nichtzufriedenheit und in mir dieses ewige Gefühl des mit mir selbst nicht im Reinen sein und nicht zufrieden damit sein, dass ich ständig denke, die Außenwelt verlangt von mir, dass ich was mit meinen Pferden mache und das beweisen kann und vorzeigen kann und dass ich auch posten kann, wie gut es meinen Pferden geht und wie meine Pferde sich in ihrer Muskulatur entwickelt haben, weil ich erstens Therapeutin, zweitens Pferdemenschin und drittens total das krass Hippologische und überhaupt Arbeits- und Trainingswissen habe, dass wenn jemand ein Pferd gut rausbringen kann, dann ja wohl ich. Aber das sind nicht meine Bedürfnisse, das ist ein Druck, den ich mir selber gemacht habe. Und mit diesem Druck bin ich durchaus täglich mit meinen Pferden ins Gespräch gegangen. Wie mit einem stillen Vorwurf an mich selbst, der aber auch mein Herzfeld umgibt und der dann mit meinen Pferden in eine sehr negative Resonanz geht, die beim Pferd vielleicht, also Vorsicht, ich kann nicht für meine Pferde denken und sprechen, aber der vielleicht sowas hinterlässt wie, ja, wir genügen ihr nicht oder wir sind nicht gut genug oder sie zweifelt an uns. Was können wir tun, um sie zufrieden zu machen? Wenn sie da ist, ist Unzufriedenheit im Raum. Eine Namenlose, eine, die nicht benannt werden soll, darf, kann, weil sie auch vielleicht gar nicht identifiziert wurde. Aber in jedem Fall ist eine Dissonanz im Raum, ein Stress. Kein lebensbedrohlicher, aber ein subtiler Stress, der echte Verbindung definitiv verhindert. Und aus dieser Angst heraus kann ich natürlich verstehen, wenn das verbindungsklauend ist, kann ich natürlich total gut nachvollziehen, dass das den Pferden das Leben erschwert auf der einen Seite, aber dass das vor allen Dingen dazu führt, wenn den therapeutischen Besitzern die Pferde mal weggestorben sind, holen sie sich vielleicht kein zweites, weil der Druck der Öffentlichkeit, ob der faktisch groß ist oder nicht, spielt im Therapeutenkopf möglicherweise keine Rolle. So war es zumindest in meinem. Hier ist nie jemand unverschämt gewesen, hier hat nie jemand irgendwas Blödes zu mir gesagt. Ich habe das nur so interpretiert. Mein Kino, meine Gedanken, meine Bewertungen, meine Geschichte, whatever. Von daher keine Vorwürfe in die Außenwelt. Aber es ist vielleicht trotzdem für euch interessant oder für den einen oder anderen ein bisschen enttarnend, dass da auch Zwischenschichten im Raum sind, Gedanken, die gar nicht identifiziert oder benannt werden, aber dazu führen können, dass wir blocken oder permanent Stress haben, wenn ihr noch Pferdebesitzer seid oder vielleicht wieder oder so, dass ihr vielleicht so ein permanentes Stressgefühl habt, dass ihr ständig diesen Ansprüchen an euch selbst genügen wollt, der perfekte behandelnde Besitzer zu sein. Der Spruch, der mir auch schon begegnet ist und den ich gerne jetzt dafür nutze, wenn mir das so entgegenkommt, dass jemand sagt, oh, deine Pferde haben es aber gut, das wissen die bestimmt total zu schätzen. Wo ich dann sage, meinst du, wenn ich sie behandle? Ja, genau, die haben es ja gut, die haben ja alle Möglichkeiten so. Du behandelst sie ja bestimmt auch immer. Nein, weil die sollen ja auch mich behandeln und ich will mit denen knuddeln und Zeit haben. Und wenn es nötig ist, behandle ich die auch. Aber ich behandle meine Pferde immer nur dann, wenn der Impuls besteht, dass ich das gerne tun würde. Wenn ich denke, jetzt passt es gerade, oder? Das ist ja auch eine Frage, die ich an das Pferd richten kann, an meine Pferde. Jetzt wird es passen. Sollen wir was machen? Hast du Bedarf? Brauchst du einen Kontakt von mir am Brustbein? Sollen wir mal nochmal aufs Zwerchfell eingehen? Und schau mal, ich habe festgestellt, deine Halsfaszie ist mir gestern beim Grasen schon aufgefallen. Die klebt so, du könntest viel leichter kauen und schlucken, wenn ich sie dir löse. Kann ich das tun? So, in der Art kann ich ja mit meinen Pferden sprechen. Aber ich breche jede Handlung bei mir ab, wenn ich hingehe, weil ich das tue, weil irgendjemand anders mir das Gefühl gegeben hat, ich müsste das jetzt machen. Oder weil ich mir das Gefühl genommen habe von jemandem anders und es so interpretiert habe. Oder weil ich denke, ich muss ja jetzt auch zweimal im Jahr meine Pferde behandeln, prophylaktisch, weil man macht das halt so. Ich bin von diesen Gedanken zurückgetreten und verfolge die nicht mehr. Und wenn jemand jetzt also sagt, boah, deine Pferde haben es aber gut, dann ist der Spruch, der wahrscheinlich am besten dazu passt, ja, ja, sie kennen sich gut damit aus. Es ist wie an der Quelle verdursten. Damit könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Und dann lacht natürlich immer jeder irgendwie so ein bisschen, hahaha, ja, ist wahrscheinlich gar keine Zeit. Oder glaube ich wohl, wenn ich das hier so sehe mit Haus und Hof und Garten und die müssen ja auch versorgt werden, sage ich immer, genau. Und deswegen haben meine Pferde einfach Pech, dass ich sie eigentlich nicht behandle. Was auch so nicht stimmt in der Form. Aber ich schraube jetzt mir nicht alle 2 Wochen 1,5 Stunden raus und mache mit meinem Pferd eine Anamnese und. Also von diesen Bedürfnissen, was auch unseren Hund betrifft beispielsweise mit seinem Hinkebein, da könnte ich natürlich auch jede Woche dran suboptimieren oder optimieren oder flop optimieren. Das geht natürlich auch. Dann war der Wille da und alle sehen, dass ich wahnsinnig bemüht und fleißig bin. Und dann können wir hinterher alle mir auf die Schulter klopfen und sagen, boah, die hat immer alles gemacht, was die erst investiert hat. Und die hat so viel behandelt und so viel gemacht. Ja, nach hinten raus war es dann halt einfach nicht gut mit dem Bein. Da konnte man aber auch einfach nichts machen. Oder ich lasse das einfach alles mit diesem ganzen Stress in diesen Zwischenräumen und dieser, dieser Stressachse, die die echte Verbindung stört und denke, wir hier leben hier zusammen. Hier ist keiner mein Patient. Weder meine Familienangehörigen, noch mein Hund, noch meine Pferde sind meine Patienten. Und ich bin nicht die Oberbeauftragte der Körperoptimierung und der Gesundheitsverbesserung, sondern ich bin nur ein Mitglied in einer Kommune von vielen Lebewesen, das seinen Platz kennt und nur ein Bindeglied zwischen all diesen Dingen ist, aber nicht mehr und nicht weniger. Und dabei mache ich Dinge richtig und dabei mache ich Dinge falsch. Ganz normal. Hier ist einfach normales Leben. Aber kein therapeutisches Vorzeigerhaus, in dem Kinder nur gerade wachsen, Dinge nur richtig laufen, alles perfekt abläuft, weil ich schließlich alles, was nicht perfekt läuft, ja auch irgendwie behandeln könnte und positiven Einfluss darauf nehmen könnte. Aber das ist nicht das Leben und das ist auch nicht mein Leben. Und das wäre einfach auch falsch, es so darzustellen. Und daher ist es gut, dass ich mir all diese Gedanken gemacht habe, um mich rigoros dagegen zu wehren, um euch als Zuhörer, aber in Zukunft auch all diejenigen, die mit mir ein paar Schritte aufs Paddock oder in den Hinterhof gehen, mit mir sich zu entspannen und den Optimierungswahn anzuhalten und zu atmen und einfach dann in dem Fall Mensch und für meine Tiere gilt es dann einfach Tier zu sein, aber sich auch gegenseitig nichts in die Schuhe zu kippen und anderen was vorzumachen, wie toll man irgendwas macht. Vielleicht ist das auch eine sehr nötige Gegenbewegung gegen diesen ganzen, sicherlich auch durch soziale Medien ausgelösten Optimierungswahn, dass wir wirklich glauben, wir stellen Menschen auf manche Sockel und glauben, die können was besser als andere und sie sind toller und die machen immer alles richtig. Und das passiert ja auch manchmal. Nur kann das eben nicht immer jeden Tag passieren, weil dazwischen findet einfach ganz normales Leben statt. Auch Helden müssen Wäsche waschen und Essen kochen und Gartenarbeiten eventuell. Auch Helden müssen schlafen und schnarchen und pupsen und kacken und all diese Dinge, die Menschen eben so machen. Und es ist auch gut, einfach Normalität zu erklären und auch Normalität zu leben und sich nicht damit über andere stellen zu wollen, weil irgendetwas vorzeigbarer oder optimierter worden ist durch ganz kräftiges, fleißiges Bemühen, therapeutische Kunst und ein Stück weit vielleicht auch Besserwisserei und Emporheberei und aus den Wolken schauen und von oben auf andere herabgucken. Und für mich war das sehr, sehr wertvoll, weil es mich jetzt viel weniger stresst, da so bei mir selbst hinter die Vorhänge geblickt zu haben und zu glauben, auch Therapeuten haben das Recht, Fehler zu machen und ein nicht optimiertes Lebewesen, Hund oder Pferd zu besitzen. Ja, das finde ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal sagens- und nennenswert. Ihr wisst natürlich, hier herzliche Einladung, das komplett anders zu sehen und den Wettlauf der therapeutischen Optimierung mitzugestalten, denn auch da gibt es ja viel Gutes zu gewinnen. Ich für mich muss tatsächlich sagen, ich finde, ich darf Besitzerin sein, die nur Besitzerin ist und im Zweifel, das ist ja jetzt auch was, und dann kommen wir direkt zum nächsten Thema. Im Zweifel ist es ja auch so, wenn ich jetzt irgendein Problem bei meinem Pferd sehe, wo ich weiß, boah, da stimmt irgendwas nicht, ich komme aber nicht dahinter, habe ich ja ein riesen Portfolio, ein Pool von wahnsinnig begnadeten, guten Menschen um mich drumherum, die auch Therapeuten heißen und die vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel auf mein Pferd werfen können und die ich dann ja auch, weil ich doch lieber Besitzer und Pferdefreund sein will als der Therapeut meiner eigenen Pferde, könnte ich die ja auch ins Boot holen. Andersrum ist aber jetzt wieder die Frage, okay, wird das jetzt zum Dogma? Muss ich das dann tun? Kann ich als Therapeut meine eigenen Pferde und Familienmitglieder behandeln, ja oder nein? Also ich sehe das völlig anders als der Volksmund an dieser Stelle und denke, na klar, denn wenn jemand 100% Fokus auf das Gesundwerden seiner Liebsten, seiner engen Familie und seiner eigenen Tiere richten würde, dann ja wohl ich. Was würde mir mehr daran liegen, die Gesundheit in meinen Pferden und in meiner Familie zu fördern, wenn das meine Vermächtnis und meine Kunst auch wäre und ich sehe die Chance dafür, dass nicht ich das tun würde, die mich ja noch nicht mal selber bezahlen müsste. Ich müsste also kein Geld ausgeben und in gleicher Weise wüsste ich, dass ich mich so konzentrieren könnte, dass es bestmöglichst wird. Aber wenn ich diesen Kopf und diesen Sinn nicht dafür habe, was manchmal einfach zeitgemäß nicht funktioniert oder denke, hey, ich gucke hier mir so mein Pferd an oder mein Kind und denke, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich sehe nur, da ist irgendwas ganz krumm und schief, aber ich sehe gar nicht was. Und ich habe gar keinen Kopf. Ich denke jetzt nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, zum Beispiel mein Kind. Das Kind wächst schief. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich schon voller Angst und Angst lähmt und sie stresst. Und sie verwirkt den Blick und sie öffnet nicht mein Herz. Und dann kann ich vielleicht auch Gewebe falsch interpretieren und Fehlentscheidungen treffen. Und dann diese immer der in der Mutter regierende Angst, was, wenn du was verpasst? Wenn ich jetzt, wann dann? Und so diese Sätze, die dann so in einem walten. Und wenn das, wenn die Angst regiert, wird es Zeit, so ist mein Gedankengang, nochmal einen anderen Blick auf die Sache zu werfen und jemand anders zu bitten, kannst du da mal einen Blick drauf werfen? Kann ich einen Termin bei dir machen? Für mein Kind, für meinen Hund, für meine Pferde, für meinen Mann oder irgendjemand anders. Was ja total eben genauso legitim ist, wie auch zu sagen und mutig zu sein und zu sagen, also ehrlich gesagt, würde ich mir jetzt mein Pferd und mein Kind oder meinen Mann am allerersten gerne erstmal selber angucken, bevor irgendjemand seinen Senf dazu abgibt. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich stehe hier vor so einer Rätselgrube oder stehe in einer Sackgasse oder ich bekomme Angst, weil ich irgendwas nicht gut genug machen könnte, kann ich den Fall ja immer noch weiterleiten und kann immer noch mit anderen ins Gespräch gehen oder Termine an anderen helfenden Stellen vorschlagen. Aber pauschal und per se zu sagen, nee, also ich kann mein eigenes Pferd, also ich bin kein guter Therapeut für meine eigenen Pferde oder so diesem Dogma und diesem, naja, Volksmund gemanagten Satz wie, ja, man kann seine, Mann, also hört genau hin, man kann seine eigenen Tiere oder seine eigenen Familienmitglieder nicht behandeln. Chirurgen können auch nicht ihre eigenen Familienangehörigen am Herz operieren oder so. Das weiß ich nicht, weil ich ja nicht Chirurgin bin und keine Herz-OPs durchführe. Ich weiß nicht, ob ich das könnte oder nicht könnte, aber ich könnte nur sagen, wenn mein Mann jetzt nicht Gastroenterologe, sondern Herzchirurg wäre und ich bräuchte jetzt eine Herz-OP, dann wäre die erste Anlaufstelle und wahrscheinlich auch die einzige, wo ich mich auf den Tisch legen würde bei meinem Mann. Denn wenn in unserer Ehe alles gut gelaufen ist, wer sollte denn dann das größte Interesse haben, dass ich davon auch wieder gut aufstehe? Wahrscheinlich mein Mann, wenn ich demnächst weiter kochen soll und Apfelmus einmache und irgendwelche anderen Dinge tue und vielleicht auch, weil es mit dem Herz eben halt auch passt. Versteht, wie ich das meine? Wer sollte größeres Interesse haben, dass wieder was daraus wird, dass es gut wird, dass es gesund wird, dass das Bestmöglichste dabei rausspringt? Dann doch wohl mein Mann. Wenn der natürlich sagen würde, auf keinen Fall, das kann ich nicht, dann ist das eben so. Das ist okay. Aber per se zu sagen, ich mache das nicht, weil man macht das halt nicht. Ich habe das schon in der Physiotherapie-Ausbildung. Ja, man behandelt nicht seine Familienangehörigen, weil da ist man zu dicht dran. Das hat mich voll geflasht, dass ich dachte, okay. Und weil ich ja so ein per se naiver und gutgläubiger Mensch bin, habe ich jahrelang gedacht, machst du mit deinen Familienangehörigen nur Wischiwaschi, aber wenn die was Ernstes haben, kriege ich Angst und schicke die woanders hin. Das sehe ich heute anders, weil ich auch ja gelernt habe, schau über den therapeutischen Tellerrand und da gibt es so wahnsinnige, faszinierende Persönlichkeiten und so tolle Behandlungsansätze, aber es bleiben alles Menschen. Kochen alle mit Wasser, gehen alle irgendwo zur Toilette, müssen alle nachts schlafen, mehr oder weniger, haben alle ihre Geschichte und haben alle das Bestmöglichste aus ihren Tagen und ihrem Leben gemacht. Aber sie bleiben Menschen und sie brauchen nicht auf einem Podest und dementsprechend kann ich das Gleiche ja auch von mir sagen und kann auch wieder ganz logisch bleiben, wenn ich das Problem lösen kann und ich kann das mit all meinen Sinnen, mit dem Verstand, mit meinem Erfahrungsschatz, mit meinem Herz und mit der absoluten, dem absoluten Bestreben und dem Willen, das Bestmöglichste zu erreichen, was soll dann schieflaufen? Insbesondere jetzt hier nochmal, weil wir ja mal wieder ein bisschen wegklettern von der Herzchirurgie, denn wir reden ja hier über Osteopathie, vielleicht Physiotherapie. Was soll da schieflaufen? Im schlimmsten Fall kann es sich doch nur nicht verbessern. Es bleibt stehen und es entwickelt sich nicht so, wie wir das wünschen. Und dann können wir immer noch andere Menschen mit ins Boot holen. Ich finde es genauso in Ordnung. Bitte versteht mich da jetzt nicht falsch. Ich verstehe total, wenn jemand sagt, oh nee, meinen eigenen Hund, den kann ich nicht behandeln. Denn das stimmt witzigerweise bei Hunden auch. Das sagen mir Schüler immer wieder, dass sie sagen, ja, ich habe versucht zu üben. Aber wenn ich Fernseh gucke und kraul, den liegt er eine Stunde neben mir. Und in dem Moment, wo ich eine Technik üben will, steht er auf und ist weg. Das ist so witzig mit Hunden. Das machen wirklich viele Hunde so. Das finde ich total witzig. Die spüren den Fokus in den Fingern und spüren, die krault mich nicht um meiner selbst willen, sondern die krault mich für sich, weil die was von mir will. Und die spürt und guckt jetzt in mich herein und vielleicht stellt sie gleich was fest, was nicht richtig ist. Und dann ist schon wieder ein schlechtes Gefühl im Raum. Und dann bekommt sie vielleicht noch Angst. Und ich weiß gar nicht, warum hat sie Angst. Habe ich was falsch gemacht? Bin ich nicht richtig, so wie ich bin? Wiederum, ich weiß nicht, wie Hunde denken, warum die dann aufstehen und gehen. Meine Interpretation hier an der Stelle. Aber das ist auf jeden Fall extrem interessant zu beobachten tatsächlich. Und dann kann ich natürlich auch absolut nachvollziehen, dass jemand sagt, ich kann mein eigenes Pferd, meinen eigenen Hund, mein eigenes Kind, ich bin da irgendwie viel zu dicht dran. Und das ist okay, finde ich, total in Ordnung. Gleichermaßen ist es aber auch okay zu sagen, auf jeden Fall kann ich meine eigenen Tiere behandeln, denn ich bestimme die Zeit, ich bestimme die Technik, ich bestimme das Gespür, ich bestimme auch, wann es gut ist mit der Behandlung. Das liebe ich so, das könnt ihr euch vorstellen. Ich nehme an, bis zu diesem Zeitpunkt sind vor allen Dingen Therapeuten in der Leitung geblieben oder Kollegen. Aber das Schönste ist ja, wenn ich meine eigenen Familienangehörigen und meine Pferde und Hund behandle, dann bin ich Herrin der Zeit. Und ich muss nicht, nur weil da dran steht, Körpercoaching, Mensch, 45 Minuten, osteopathische Behandlung, Pferd, 1,5 bis 2 Stunden. Und das Pferd sagt so nach 14 Minuten, also wenn ich jetzt irgendwo wäre, ne, ich würde mal die Hände wegnehmen und gehen, weil mir passiert heute nicht, was auf der wahren, was ist schon wahr, aber was auf der tiefen Ebene der Gesundheitsregulation passiert, ist jetzt übrigens alles gesagt nach 14 Minuten. Und da muss ich mich mit dem Pferd einigen und sagen, okay, komm, lass uns dem Besitzer noch ein bisschen was vorturnen, weil der hat jetzt ja auch dafür bezahlt und der wird auch nicht verstehen, wenn ich sage, es ist jetzt alles zwischen meinen Händen und deinen Geweben gesagt und du hast schon gespürt, dass jetzt in den nächsten 2 Wochen tiefer liegende Dinge in Bewegung versetzt werden. Das wird schwierig. Das könnt ihr einsehen und nachvollziehen. Aber ja nicht mit meinen eigenen Pferden und meinen eigenen Familienangehörigen. dann kann ich natürlich noch, wenn jemand sagt, oh nein, noch nicht aufhören, du bist noch gar nicht fertig mit Behandeln, dann kann ich nur sagen, okay, komm, dann machen wir ab jetzt echt ein bisschen Wellness und kraulen jemandem noch mal ein bisschen den Nacken und den Popo und schubbeln noch ein bisschen unterm Bauch beim Pferd und haben noch ein bisschen Zeit miteinander. Aber dann ist es auch entspannend, weil dann kann ich aus diesem therapeutischen Konzentrat heraustreten und wissen, wir können da, wie Still das sagte, der Natur vertrauen und die wird ihre Dinge machen und ihre Weichen stellen und Gesundheit regulieren, zumindest bestmöglich bis zu einem nächsten Punkt, an dem dann der nächste therapeutische Reiz gesetzt wird. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass ich auch weiß, es lohnt sich sogar für 10 Minuten jemanden auf die Behandlungsbank zu legen oder mit den Pferden in einen therapeutischen Kontakt zu treten, denn manchmal passieren dann doch schon erstaunliche Dinge. In diesem Fall müssen wir natürlich fairerweise sagen, also für alle, die da noch ein bisschen grüner hinter den Ohren sind, was den therapeutischen Kontext angeht, in diesem Fall müssen wir natürlich auch fairerweise sagen, natürlich kenne ich die Geschichte meiner Pferde. Vergleich das bitte nicht mit einer Erstbehandlung von einem frischen Patienten. Habe ich einen Patienten noch nie gesehen vorher, ist nichts nach 14 Minuten erledigt, weil Besitzermanagement, die Anamnese, die Ganganalyse und das ganze Zeug, was ja alles dazukommt, kostet auch Zeit und Raum. Und so, das sind ja Faktoren, die, wenn ich jetzt auf mein Paddock gehe und merke, oh, du bist heute aber ein bisschen irgendwie, stimmt was nicht mit deinem Genick? Sollen wir mal kurz danach gucken? Ist das ja was, wo ich mir mit mir selbst keine Anamnese für mein Pferd machen muss und auch keine aufwendige Ganganalyse und all diese Dinge wegblättern, Besitzerbefragung, sodass das bedeutet, eine therapeutische Reinzeit von Händen von 10 bis 15 Minuten am Pferd ist dann ja ein Konzentrat irgendwie, das man da mitnehmen oder das dann da gebraucht wird in diesem Zusammenhang. Anders als wenn ich jetzt einen neuen Besitzer mit einem neuen Pferd, erstmaliger Kontakt, dann bleibt es dabei. Das hatte ich euch in Podcast-Folgen vorher auch schon mal gesagt. Dann ist 1,5 Stunden weg wie nix und meistens brauche ich eher 2, vor allem wenn es dann auch hinterher noch drum geht, Handlungsanweisungen oder Konzeptbesprechungen, was jetzt nach der Therapie zu tun ist, geht. Dann sind 1,5 bis 2 Stunden an so einem Pferd gar nichts. Und auch beim Mensch merke ich immer wieder, die initiale Stunde für einen Erstkontakt, den sprenge ich oft, weil es oft doch so viel zu erfahren und zu sehen und zu berühren und auch zu fragen und dann wiederum zu erklären gilt, dass 60 Minuten die Uhr im Nacken ganz schön ticken kann und die Zeiteinheit nahezu zu kurz erscheint. Aber wie gesagt, das Problem, also ich will es nicht Problem nennen, aber diese Schwierigkeit habe ich natürlich nicht, wenn ich meine eigenen Pferde behandle. Und so ist auch manchmal eine Hilfeleistung für einen Körper in kürzerer Zeit möglich. Finde ich voll den Vorteil, ehrlich gesagt. Und auch zu glauben, dass sich Therapien gegenseitig was wegfressen oder wegfuschen, sehe ich tatsächlich auch nicht so. Also so würde ich jetzt zum Beispiel meine eigenen Familienangehörigen mitbetreuen, finde das aber tatsächlich, weil es schon, es ist ja nicht nur falsch, was der Volksmund da sagt, schon auch was dran ist, wenn so Kinder jeden Tag ein Stückchen neben dir herwachsen. Dann haben wir natürlich manchmal so Episoden, speziell so, wenn die viel im Bett gelegen haben, weil sie krank waren, dann stehen die irgendwann wieder auf und man denkt, Entschuldigung, also vor 3 Tagen bist du aber kleiner ins Bett gegangen, als du jetzt nach dem Fieber wieder daraus hervorgehst. Verzeihung, wie geht das? Und wir kriegen manchmal in Schwüngen mit, dass sie wachsen, aber viel läuft ja auf total subtil unter dem Wahrnehmungsradar. Und da glaube ich tatsächlich, dass das gut ist, weil auch Muster, Haltungsmuster, Dinge, an die wir uns gewöhnen, weil wir sie jeden Tag sehen und weil wir sie manchmal zwar irgendwo im tiefsten Inneren wahrnehmen, aber uns nicht dem widmen können, weil der Alltag da so drüber prescht und drüber galoppiert, dass dann diese Dinge auch manchmal fehlgesehen werden oder so ein bisschen unterschätzt werden, wie wichtig es gewesen wäre, an einem bestimmten Punkt, keine Ahnung, beispielsweise vor Zahnspangenkorrektur oder währenddessen oder beim krassen nächsten Wachstumsschub oder bei der Umschulung in die weiterführende Schule oder beim ersten Kindergarten oder beim Trockenwerden oder ich nehme jetzt hier mal die Kinder als Beispiel, dass wir da uns gewöhnen an Dinge, die vielleicht nach irgendeinem Sturz von einer Schaukel oder nach dem Krach vom Bobbycar oder nach dem Zähneziehen oder nach der Zahnspange, die langsam schleichend irgendwie sich entwickelt haben, aber sich damit auch in unser Bewusstsein der Normalität geschummelt haben. Und die möchte ich nicht so gerne verpassen und weiß aber, im Alltag bin ich halt Mama oder Besitzerin von Pferden und kann nicht den ganzen Tag den therapeutischen Blick, ich meine, wie ätzend ist das auch für alle Familienangehörigen, weil jeder hier erstmal wie in so einer Biozone erstmal durch den Kontrollradar der mütterlich-therapeutischen Augen laufen und muss und ich erstmal gucke, Schulter noch auf Gleichstand, Becken auch nicht verwrungen, alles klar, Augen, Pupillen gleich groß, Mundwinkel nicht schief. Nee, ich glaube, also du kannst dich jetzt am Mittagsessenstisch setzen, du bist heute so wie du bist in Ordnung, hier scheint alles symmetrisch zu wachsen. Das ist ja auch nicht das normale Leben und genauso, finde ich, habe ich natürlich auch als Mama diese Normalität so nötig, dass ich nicht immer einen therapeutischen Blick auf alles, was mir im Haus in die Quere kommt, richten muss. Und das finde ich total angenehm, dann zu wissen, regelmäßig habe ich das schon gemacht, seit die Kinder Babys waren, habe ich sie Wachstumskontrollen unterzogen, so habe ich das immer genannt. Das hört sich nicht so an wie ein Problem und das klingt nicht so, als wäre irgendwas mit ihnen nicht richtig. Aber das habe ich immer gesagt, wir machen Wachstumskontrolle, damit ich sicher sein kann, wenn ihr mal ausgewachsen seid, seid ihr wie ein Baum in die Höhe geschossen und dabei ist es euch gut gegangen und nichts hat an euch gezogen. Das ist einfach wichtig, dass wir mit zwischendurch mal gucken, ob alles richtig in euch wächst und dass nichts schief wächst, weil ihr von der Schaukel gefallen seid. Wobei Schiefwachsen ja jetzt auch kein lebensverneinendes Konzept ist. Das wollte ich damit auch nicht gesagt haben. Aber Wachstumskontrolle ist irgendwie abgenickt worden und seitdem habe ich auch ein bisschen je nach Fragestellung immer wieder unterschiedliche Kollegen gebeten und offizielle Termine gemacht in deren Praxen, dass die dann aus ihrer Perspektive einen Blick auf meine Kinder geworfen haben, was ich total spannend, faszinierend, bereichernd fand in meinem Alltag. Und gleichermaßen würde ich nicht sagen, ich kann meine eigenen Kinder nicht behandeln. Also diese beiden Dinge, und das will ich euch vielleicht als Fazit jetzt davon mitgeben, schließen sich überhaupt nicht aus. Ich kann jemand anderes mit ins Boot holen, wohl wissend, dass sich jemand nochmal meiner liebsten Lebewesen hier annimmt aus einer anderen Perspektive. Und wir alle versuchen, das Bestmöglichste zu tun. Und gleichzeitig kann ich das aber auch aus meiner Perspektive und kann dazu beitragen und kann nicht sagen, oh, als Mama, da habe ich ja irgendwie so einen falschen Blick, ich kann das gar nicht, kann meine eigenen Familienangehörigen nicht behandeln. In meinem Fall wäre das nämlich einfach nicht richtig. Ich kann aber, habe ich ja schon gesagt, nachvollziehen, wenn jemand das so sieht, denn dafür gibt es Gründe und gute Argumente. Und ich in meinem Fall bin, was das betrifft, vielleicht dann doch ein bisschen zu rational und kann da dann die emotionale Ebene ein bisschen mehr wegblenden, weil ich einfach immer denke, was muss, das muss und das muss dann auch so sein. Also wäre jetzt in meinem Fall Punkt Darmspiegelung, wäre ja vielleicht jemandem sehr, sehr unangenehm, sich bei seinem eigenen Mann da auf den Tisch zu legen. Wäre nichts, was mich in irgendeiner Form vom Schlaf abhalten würde, weil ich eben immer denke, er kann es am besten, davon bin ich fest überzeugt, und er weiß so viel und er wird es für mich immer gut machen. Warum sollte ich irgendwo anders hingehen, wo ich nur irgendeine Nummer auf irgendeiner Karteikarte bin, die irgendwie mal ab und zu ein bisschen Bauchschmerzen hätte oder keine Ahnung, oder die eine Routineuntersuchung macht? Ich wäre ja nur irgendeine Nummer und da wüsste ich, dass mit allen Sinnen und im Zweifel auch mit dem Herz dann eine Darmspiegelung durchgeführt würde. Und auch wird. Jetzt habe ich es ja gut, in dem Fall ja auch wird. Und daher denke ich, ich glaube, das Feld darf auch total nüchtern betrachtet werden und somit Freifahrtschein für all diejenigen, die bislang aufgrund dieser im Raum wabernden Stimmung hinsichtlich, man Man kann seinen eigenen Familienangehörigen nicht behandeln, weil da ist man zu dicht dran. Also für all diejenigen, die so ein bisschen da auch noch Hemmungen hatten oder diesem eingefleischten, Volksmund geprägten oder Therapeuten geprägten Dogma unterlegen sind, baut das einfach ab und behaltet den offenen Blick dafür, Dinge abzugeben, die vielleicht nicht eurer Kernkompetenz entsprechen und bei denen ihr merkt, es stresst mich aber, mein eigenes Pferd zu behandeln, weil ich habe immer das Gefühl, ich kann das nicht. Das ist okay. Deswegen habt ihr wahrscheinlich wahnsinnig viele gute Kollegen oder Therapeuten. Aber ihr braucht euch dafür auch nicht zu schämen. Das ist völlig in Ordnung. Aus dieser Besitzer-Therapeuten-Szene, aus dieser Konstellation, aus dieser ich bin Besitzer und gleichzeitig aber auch Therapeut-Beziehung. Ich bin Therapeut und gleichzeitig bin ich aber auch Besitzer und ich will alles gut machen, Beziehung, finde ich, ist es so ein bisschen wie so ein Kochtopf, wo niemand irgendwie den Druckdeckel mal anpasst, wo es ständig ganz schön viel Druck existiert und aus diesem Dampfdruckkochtopf müsste jetzt so langsam mal ein bisschen Dampf abgelassen werden, damit jeder seine Qualitäten auch klar sehen und dann auch brillant und bestmöglich zum Einsatz bringen kann. Und das habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, in meinem Fall war das stark gedeckelt. Das hat sich, wie gesagt, ich kann gut meine Familienangehörigen behandeln, das habe ich schon lange aufgeräumt, da habe ich so gar keine Schmerzen mit, kommt mir aber immer wieder entgegen, dass jemand sowas sagt. Da habe ich gedacht, komm, wir nehmen das jetzt hier noch mit rein. Und auf der anderen Seite, das muss ich der perfekte Besitzer sein, wenn ich Therapeut bin? Muss ich immer alles richtig machen? Und bin ich mehr als jeder andere Besitzer in charge, die perfekte Gesundheit für mein Pferd zu regulieren? Und dann die Frage, darf ich das überhaupt? Das hat mich so umgetrieben. Da gab es noch ein paar andere Dinge, die mich so umgetrieben haben über das Sommerpäuslein, das ich hier eingelegt habe. Aber das passt jetzt hier heute nicht mehr rein. Und vermutlich habe ich viele verschachtelte Sätze verwendet. Ich fühle mal kurz zurück. Ist ja auch egal. Die stecke ich ja jetzt eh nicht zurück in den Mund. Ihr müsst sie jetzt verdauen, wenn ihr bis zu diesem Punkt zuhören konntet. Und dann macht ihr entweder was daraus oder ihr tut's nicht. Das ist euch überlassen. Ich habe es ja schon gesagt, hier in dem Podcast quatsche ich nur die Gedanken laut aus, die mir täglich mit Schubkarre hin und her schieben, Paddock abäppeln und Co. oder beim Autofahren durch den Kopf schießen und dann versuche ich mir immer die zu merken und dann sind sie weg. In diesem Fall war ich jetzt richtig geschickt und habe eine WhatsApp kürzlich, als ich über den Hof ging, an mich selbst geschickt, weil ich wusste, wenn ich das nächste Mal in der Küche sitze mit Kaffee, habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil gleichzeitig immer so viele Gedanken auf die Großhirnrinde prasseln und manchmal fehlt mir die Zeit, sie zu sortieren. Und wenn ich das nächste Mal wieder, ich kann immer besonders gut denken, wenn ich körperlich tätig bin, und wenn ich das nächste Mal dann wieder körperlich tätig bin, habe ich ja wieder kein iPad und kein Mikrofon und kein Stift und nichts dabei. Das wird also nichts mit dem Vertonen. Und immer, wenn ich das iPad aufklappe, denke ich, was wollte ich nochmal sagen? Heute hat das geklappt. Das, was ich sagen wollte, ist tatsächlich auch in meinem Gehirn geblieben und hat es jetzt bis vor den Lautsprecher hier geschafft. Reicht jetzt auch an Worten, würde ich sagen. Ich wünsche euch eine gute restliche Woche, whatever, wann immer ihr diesen Podcast auch gerade hört. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Ihr dürft mich gerne kontaktieren, ihr könnt Themenwünsche äußern. Motiviert mich natürlich extrem, öfter wieder hier für das Mikrofon zu treten. Und in dem Sinne höre ich entweder von euch mal was oder ich höre nichts. Und ich quatsche dann irgendwann demnächst hier einfach weiter oder auch nicht. So wie es sich bei mir ergibt, so wie es sich bei euch ergibt. Ihr wisst, das ist ja alles völlig freiwillig und mit dem schlauen Tipp aus dem Garten kann ich euch jetzt noch hinterlassen, dass ich heute auf meiner Stallgasse alle Hufraspelspäne wieder zusammengekerchert habe. Die tue ich dann immer in Eimer und die habe ich jetzt in die Beete ausgebracht oder in den Stauden einfach verteilt. Ihr wisst, ihr könnt Hornspäne natürlich auch im Baumarkt oder im Gartencenter kaufen, aber ihr könnt auch einfach nach jedem Hufe bearbeiten, die feinen Raspelspäne und die gröberen aufsammeln und sie in die Natur ausbringen. Die wird es euch danken, denn das ist Dünger. Das finde ich einfach total cool. Ich bleibe in diesem permakulturellen Gedanken, Kreisläufe zu schließen und Ressourcen zu schaffen und möglichst wenig zu verwerfen und möglichst viel zu nutzen. Und ich finde, dass da die Pferdehaltung so parallel zu meinem Mandala und Kürbisbeet ganz gut sich einfügt. Und ich habe das aber, glaube ich, auch schon mal früher erzählt, dass ihr nochmal dran denkt, die Hornspäne nicht zu nutzen. Und der letzte Tipp für die Gartenecke ist, jetzt fällt wahnsinnig viel Laub runter, lasst das liegen. Das ist Unterschlupf und gleichzeitig Nahrung für so viele wichtige Lebewesen. Tiger, Schnegel, Weinbergschnecken leben auch von totem Laub insbesondere. Sie fressen euch nicht das frische Gemüse. Das tut wohl die spanische rote Wegschnecke, aber nicht die Tigerschnegel und auch nicht die Weinbergschnecke. Denn das sind Aas bzw. Totlaubfresser und ihr tut ein wahnsinnig Gutes daran, wenn ihr Laub einfach auf Laubhaufen hakt, wenn ihr es liegen lasst, Fallobst idealerweise liegen lassen oder zumindest an einen Ort bringen, wo es liegen bleiben kann und das einfach am Ort lassen und bloß nicht zum Wertstoffhof bringen, sondern da Ressourcen schaffen, weil Laub dämmt, Laub verhindert auch die befürchtete Unkrautbildung und ist einfach Lebensraum für so wahnsinnig viele Mikrobentiere, die wir brauchen, um Gleichgewichte zu schaffen in unseren Gärten, aber vielleicht auch auf den Reitanlagen. Also da gibt es sicherlich in Zukunft deutlich mehr zu optimieren und auch da werden sich die Pferdehalter in der Zukunft nicht komplett davon ausschließen und weghalten können, umzudenken und auch da Ressourcen zu sparen und Kreisläufe zu schließen, vielleicht mehr am Ort zu lassen, weniger wegzubringen, besser zu kompostieren, gleichzeitig mehr Schattenräume zu bauen, Knabberhölzer anzupflanzen, Opferbäume, wie ich sie nenne. Also ich habe Weiden gepflanzt im letzten Jahr, die sind wahnsinnig gut gekommen und die wiederum sind für mich Opferpflanzen, weil sie jetzt in der kritischen Herbstjahreszeit, vor allen Dingen was das Rehepony betrifft, ein wahnsinnig optimales Knabbermittel bieten, weil die Weidenrinde, wie ihr wisst, ist sehr, sehr gut und blutverdünnend, also ist gesundes Knabberholz für Pferde. Und gerade in der kritischen Zeit mit reheverdächtigen Pferden kann das den Pferden schon wahnsinnig weiterhelfen. Und so habe ich Opferbäume gepflanzt, die Schatten spenden, gleichzeitig aber auch als von mir beerntet werden, um die Pferde dann mit Knabberhölzern und Knabberblättern und Sträuchern zu versorgen. Je mehr ihr also in diese Richtung wisst, desto dichter seid ihr da am Zahn der Zeit. Mehr dazu vielleicht in der nächsten Episode. Ich freue mich schon drauf. Jetzt habe ich mich richtig wieder warm geredet. Macht's gut, bis dann.